Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, wir wollen diese Woche über das Thema Energie sprechen. Hast du dich vorbereitet auf diesen Winter? Hast du Stromaggregate gekauft, Heizlüfter und bist für alle Fälle gewappnet?
Also ich habe eine Wärmepumpe, also von daher bin ich jetzt nicht von Gas oder Öl abhängig, aber ja, natürlich von Strom, und das wird auch teurer, weil mein Haus relativ neu ist. Ansonsten haben wir noch einen kleinen Pelletofen, und dafür haben wir wie für jeden Winter auch ein paar Pellets gekauft.
Sehr gut.
Aber jetzt, ich habe jetzt kein Notstromaggregat in der Garage stehen. Also das, so weit ist es noch nicht.
Ich auch nicht. Ich habe eine Pelletheizung zu Hause, aber den Fehler habe ich tatsächlich gemacht beim Bau der neuen Heizung. Ich habe mir keine Solarpanels aufs Dach gesetzt. Das heißt, ich bin auch vom Strom abhängig, und wenn der Strom mal wegbleiben sollte, dann wird es auch kalt bei uns. Dann ist nicht nur das Licht weg, sondern auch die Heizung aus. Und jetzt ist die Frage, wird es dazu überhaupt kommen bei uns? Glaubst du, dass wir im Winter Probleme bekommen mit dem Strom, dass uns Blackouts ins Haus bevorstehen?
Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Natürlich kann regional mal was passieren. Also es gab ja, ich glaube, vor ein paar Jahren im Münsterland mal den Fall, dass eine Stromleitung im Winter umgeknickt ist wegen einem Unwetter. Und da gab es ja auch mehrere Tage einen Stromausfall. Also vielleicht so regional irgendwie ausgeprägt. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt nicht unbedingt, weil es zu wenig Strom gibt, sondern vielleicht wegen einem Unwetter.
Mhm. Ich meine, in Saarbrücken hatten wir doch auch irgendwie letztes Jahr mal kurzzeitig für ein paar Stunden, wo es dann ein paar Vierteln keinen Strom mehr gab. Ja, also ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich auch nicht dran. Ich glaube, da sind wir dann in Deutschland und innerhalb von Europa auch so gut versorgt, dass das Stromnetz nicht großflächig und lange Zeit ausfallen wird, so wie das zum Beispiel in den USA ja manchmal passiert, wenn dann Schneesturm drüber zieht und dann die Leute wirklich für Tage ohne Strom sind. Glaube ich nicht, aber die Leute sind verunsichert. Das kann man auf jeden Fall festhalten angesichts der hohen Energiepreise und der unsicheren Versorgungslage mit Energieträgern vor allen Dingen. Und ich habe mit einem Experten gesprochen, Professor Dr. Andreas Löschel, der war vergangene Woche bei uns hier in Saarbrücken, hat einen Vortrag gehalten zum Thema Energiesicherheit, und ich habe mit ihm darüber gesprochen, ob uns denn Blackouts wirklich bevorstehen, wie es um die Energiesicherheit in Deutschland bestellt ist, wie unser Netz denn überhaupt aussieht, woher kommt denn Wärme, woher kommt denn Strom und was tut die Politik, was können wir alle dafür tun, und natürlich auch die Frage, brauchen wir die Kernenergie auch weiterhin? All diese Fragen beantwortet er im Interview Professor Dr. Andreas Löschel zum Thema Energiesicherheit. Viel Spaß! Mir gegenüber sitzt Professor Dr. Andreas Löschel von der Ruhr-Universität in Bochum. Hallo und herzlich willkommen im Haus der Unionsstiftung.
Hallo.
Herr Professor Löschel, mir ist tatsächlich letzte Woche etwas sehr Kurioses im Zug passiert. Wir sind auf den Deutschen Stiftungstag nach Leipzig gefahren, mein Chef und ich, und erste Klasse saßen dort und haben ein Gespräch mitgehört, das alle im Abteil mitbekommen haben. Dort hat ein Mann, der offensichtlich auf Dienstreise war, ich weiß nicht, was er gearbeitet hat, aber ich hätte ihn so in Richtung Anwalt gesteckt. Auf jeden Fall hat er offensichtlich mit seiner Wohnungsgesellschaft telefoniert. Denn er hat sich offensichtlich sehr verzweifelt darüber beschwert oder wollte wissen, warum er denn jetzt plötzlich 1.000 Euro Strom oder 1.000 Euro Gas im Monat bezahlen sollte. Das war, glaube ich, die Gasrechnung. Und er war sehr verzweifelt darüber, weil er eigentlich mit nur 400 gerechnet hatte und plötzlich waren es 1.000, und er konnte es nicht verstehen. Und man hat aus seiner Stimme wirklich Verzweiflung rausgehört. Und das war jetzt nicht jemand, der im unteren Lohnbereich arbeitet, sondern wahrscheinlich eher im mittleren. Und wenn es die trifft, die im Mittelstand arbeiten, dann ist es wohl offensichtlich eine Krise, die Deutschland sehr hart trifft. Jetzt meine Frage an Sie, wie sind wir denn eigentlich an diesem Punkt gelandet, dass man in der ersten Klasse ein Gespräch mithört, wo die die Kosten für die Energie zu Hause einen zur Verzweiflung treiben? Wie sind wir hier gelandet?
Ja, erstmal sind wir deswegen an der Stelle, weil die Gaspreise einfach wahnsinnig hoch sind. Wir haben eine Phase gehabt in den letzten Jahrzehnten, wo wir sehr günstiges Gas bekommen haben. Und zwar relativ stabil günstiges Gas über die Zeit. Und haben uns da natürlich auch eingerichtet in diese Welt von günstigen Energiepreisen. Und was wir jetzt sehen ist, dass wir in der Situation sind, wo wir sehr abhängig sind von einzelnen Abnehmern und auch sehr abhängig sind tatsächlich von Gas, etwa im Gebäudebereich, bei der Heizung von Gebäuden und jetzt mit einer Situation konfrontiert sind, wo Gaspreise eben das Fünffache, das Zehnfache der Niveaus sind, die früher hier bestanden haben. Ne? Und da muss man einfach sagen, wir kommen auch deswegen so schwer damit zurecht, weil wir eigentlich aus einer Zeit kommen, wo Energie günstig war und deswegen auch Anreize nicht so stark ausgeprägt waren, sich anders aufzustellen und wir jetzt diese Schocks in sehr kurzer Zeit sehen und die eben dann bis in die Mittelschicht die Leute ganz, ganz hart treffen.
Gucken wir uns doch vielleicht mal die Energieversorgung genauer an. Sie hatten es ja schon gesagt, also wir hatten eine Zeit, da war Gas einfach so günstig, dass viele Leute sich eine Gasheizung installiert haben, wenn die alte Ölheizung mal ersetzt werden musste. Das war ja wahrscheinlich vorher die Majorität der Energieversorgung im Haus, dass viele Ölkessel hatten, also zumindest war es bei uns im Haus so, da stand noch ein alter Ölkessel. Und dann die Frage, muss erneuert werden, soll erneuert werden, was dann? Gas. Wie sieht es aber denn auf einer größeren Ebene aus? Also was haben wir denn für Energieversorgung in Deutschland? Ist Gas das Einzige oder was steckt da noch drin?
Wenn man sich die Energieversorgung in Deutschland anschaut, dann muss man natürlich das sich sehr unterschiedlich anschauen für verschiedene Sektoren. Wir haben jetzt gerade über den Wärmebereich gesprochen. Da ist es so, dass Öl und Gas eben die hauptsächlichen Energieträger sind. Wenn man in andere Bereiche schaut, ne, dann sieht man im Verkehr zum Beispiel, dass es dann eben das Mineralöl, was da eine besondere Rolle spielt und da sehr stark dominant ist. Im Bereich des Stroms als Sekundärenergieträger, ne, da sieht man, da ist das doch etwas breiter aufgestellt. Okay. Da gibt es dann auch tatsächlich mehr Erneuerbare, also fast die Hälfte des Stroms eben aus erneuerbaren Quellen. Da spielt eben dann Kohle immer noch eine große Rolle. Mhm. Auch Gas spielt dort eine Rolle, aber eben eine kleinere. Und in der Summe sind wir dann eben in der Situation, wo das deutsche Energiesystem eigentlich mehr als 80% auf fossilen Energieträgern basiert, also auf Öl, Kohle, Gas, die dann eben in diesen verschiedenen Sektoren jeweils eine besondere Rolle spielen und die Erneuerbaren eigentlich einen kleinen Teil ausmachen, ne? Also etwa 20%, weniger sogar. Und jetzt, wenn es eben zu so einem Schock kommt bei den fossilen Energieträgern, dass eben uns breit trifft in der Ökonomie bei den privaten Haushalten, weil wir eben so stark immer noch abhängig sind von fossilen Energieträgern.
Nochmal, um auf die Ausgangsfrage zu kommen, also wie sind wir hier gelandet? Wir hatten in den 70er Jahren die Ölkrise, die schon gezeigt hat, wie abhängig wir von fossilen Brennstoffen, Energieträgern sind. Wir haben in den 90er Jahren mit dem Club of Rome den großen Aufschrei hin zu einem Klimawandel erlebt zum ersten Mal, der weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Warum sind wir jetzt im Jahr 2022 immer noch so abhängig von fossilen Energieträgern? War der Wille nicht da? Waren einfach die fossilen Alternativen so viel günstiger? War die Technik nicht ausreichend gereift? Woran lag's?
Ja, also ich glaube, dass wir hier jetzt ein Übereinanderfallen von zwei sozialen Dilemmatas haben, also von zwei Externalitäten sozusagen, wo Märkte eigentlich nicht gut funktionieren. Das erste ist der Klimaschutz. Also wir wissen, dass Märkte beim Klimaschutz eigentlich nicht gut funktionieren, eigentlich versagen, weil die Kosten des Klimawandels sich nicht in den Markt selbst zeigen. Das bedeutet, wir sehen sozusagen zu geringe Kosten, die mit unserem eigenen Verhalten verbunden sind. Ja, wir haben eigentlich größere Schäden, die damit einhergehen. Die fallen aber woanders an und die fallen in der Zukunft an. Und das bedeutet, wenn jeder nur auf seine eigenen Kosten schaut, dann wird er etwas tun, was uns als Gesellschaft jetzt global schlecht bekommen wird, nämlich eben dazu beitragen wird, dass das Klima sich rasch verändert. Das nennt man in der Ökonomie eine Externalität, also ich berücksichtige eben nicht alle meine Wirkungen auf andere, die sind eben extern für mich, ja, und dann treffe ich eigentlich eine Entscheidung, die für mich zwar individuell rational ist, aber die gesellschaftlich gesehen keine gute ist. Ja, und wir kennen das aus dem Kontext der Diskussion um die Klimapolitik, deswegen versucht man zum Beispiel über CO2-Preise dann diese Externalität aufzufangen und sozusagen dem Markt einen grünen Daumen zu geben, sodass der richtige Preis für CO2, für fossile Energieträger in den Markt gebracht wird. Das ist das eine Problem. Aber was wir jetzt sehen ist, es gibt eine sehr parallele Problematik im Bereich der Versorgungssicherheit. Darauf haben Ökonomen auch schon lange hingewiesen, denn da gilt auch, dass man mit einem möglichen Marktversagen konfrontiert ist. Denn auch hier gilt, jeder Einzelne, der sucht sich die günstigste Option. Die Industrie schaut, was ist die günstigste Möglichkeit, Energie zu beziehen. Ja, und in der Summe kann es dann sein, dass wir eben eine schlechte Entscheidung getroffen haben, weil wir uns in die Abhängigkeit begeben haben. Das bedeutet, die Unternehmen schauen natürlich, was ist die günstigste Möglichkeit im industriellen Bereich Wärmeenergie zu benutzen. Und das sind dann vielleicht die russischen Gasquellen gewesen. Das hat man dann sehr stark gemacht. Und am Ende kam man dann wo raus, wo wir eben mehr als die Hälfte unseres Gases aus Russland bezogen haben. Ne? Und dann klappt eigentlich dieser Markt nicht mehr gut. Wir sind wieder in so einem sozialen Dilemma. Und wir haben was dann als Ergebnis, was eben schlecht ist für uns. Und diese beiden Dinge, die überlagern sich gerade, die fallen uns auf die Füße. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da auch Lehren draus zieht und sagt, man kann das nicht einfach laufen lassen, ne, sondern muss auch gut überlegen, welche Rolle spielt hier der Einzelne und wie schaut auch der richtige Rahmen aus, wie man die Energieversorgung der Zukunft aufsetzen möchte.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, also Gas aus Russland, das Ganze ist ja nicht nur ein lokaler Markt oder nationaler Markt, sondern das ist ja ein internationaler Markt. Und als Deutschland sind wir Energieimporteur, das heißt, wir verbrauchen mehr Energie, als wir selbst produzieren oder als wir selbst an Energieträgern auch vorhanden haben im Land. Wie verzahnt sind wir denn energietechnisch mit anderen Ländern, insbesondere innerhalb der EU?
Na gut, wir sind extrem verzahnt. Deutschland über alle Energieträger ist hier ein massiver Importeur. Also 90% unserer Energie, die kommt aus dem Ausland. Ne? Wir haben eben nur sehr wenig Vorkommen an Gas, an Öl. Aber auch, wenn man sich anschaut, im Strombereich gibt es natürlich auch eine starke Verzahnung. Jetzt ist es so, dass diese Märkte natürlich immer in einem größeren Kontext gedacht werden müssen, also etwa im Bereich des Stromes sind es dann die Übertragungsnetze, die uns helfen, die unterschiedlichen Gegebenheiten in Angebot und Nachfrage zusammenzubringen und auch eben die verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten zu verweben. Im Bereich des Gases zum Beispiel sind es die Pipelines, ne, die hier eine große Rolle spielen. Und eigentlich sind die Märkte für Öl und auch für Kohle internationale Märkte. Also die sind wirklich global aufgestellt, während der Markt für Gas eigentlich eher ein regionaler Markt war, nämlich über die Pipelines. Und erst in den letzten Jahren hat sich das entwickelt, dass man über diese Möglichkeit Flüssiggas zu transportieren, Märkte auch gekoppelt hat, ne? Also überhaupt die Möglichkeit hatte, zum Beispiel Flüssiggas aus den USA zu bekommen. Ne? Das ist eben eine Möglichkeit, die erst in den letzten ein bis zwei Dekaden überhaupt aufgegangen ist. Vorher war das ein reiner Markt, der geprägt war durch Pipelines, ist er heute immer noch zum gewissen Teil, ne, weil eben diese Infrastruktur immer noch nicht voll ausgebaut ist. Ja. Deswegen ist es kein globaler Markt, sondern immer noch ein regionalerer Markt sozusagen. Aber der entwickelt sich eben zum globalen Markt. Und Kohle und Öl sind eben globale Märkte. Und der Strom, ja, der bleibt eben leitungsgebunden. Und deswegen hat er eben so ein wichtiges regionales Muster. Aber da ist es eben wichtig, dass man das auch viel stärker, als wir es machen, gerade europäisch denkt.
Gutes Stichwort, wenn ich mal in Europa auch ein bisschen rumgucke und mir fallen jetzt die Länder Schweiz und Norwegen da ein, Sie wissen wahrscheinlich jetzt schon, worauf ich hinaus will, auch die Wasserkraft, die haben es geschafft, sich mehr oder weniger autark zu machen, zumindest was die Stromproduktion anbelangt, durch Wasserkraft. Ist das in Deutschland nicht gewollt, weil wir doch auch einige Flüsse haben, oder ist es nicht möglich?
Ja. Also erstmal, jedes Land hat so eine gewachsene Struktur im Energiesystem und die wird natürlich zum einen bestimmt durch natürliche Gegebenheiten. Mhm. Also in Nordeuropa spielt eben Wasserkraft eine ganz andere Rolle, weil eben auch hier entsprechende Potenziale da sind, die man heben kann. In der Zukunft wird hoffentlich in Südeuropa zum Beispiel die Sonnen, die PV, Sonnenenergie eine größere Rolle spielen, weil da mehr Möglichkeiten da sind. Wind in Nordeuropa ist verfügbar. Also das bedeutet, es kommt immer auf die Gegebenheiten an, aber natürlich auch dann auf den politischen Rahmen, also nicht nur auf die Möglichkeiten, sondern eben auch, was man umsetzen möchte. Und so haben sich Energiesysteme auch ganz unterschiedlich entwickelt in verschiedenen Regionen. Und in dem Beispiel, das Sie gebracht haben, ist es eben dann so, dass zum Beispiel die Wasserkraft in Deutschland doch sehr weitgehend ausgenutzt ist sozusagen, weil man auch hier natürlich in Konflikte gerät, verschiedenster Art und die Optionen, man hat das ja schon seit langer Zeit ausgenutzt, mehr als 100 Jahre, eine alte Technologie, aber dann auch da an Grenzen stößt. Und deswegen wird das keine Möglichkeit sein, tatsächlich mehr auszunutzen. Aber man kann, was natürlich wichtig ist, man kann natürlich versuchen, über so einen integrierten Markt von diesen verschiedenen Optionen, die es in anderen Ländern vielleicht gibt, zu partizipieren. Ja? Mhm. Wir haben vielleicht nicht so gute Bedingungen für Wind und Sonne wie im Norden Europas oder im Süden Europas. Ja, dann macht es natürlich Sinn, dass wir auch dort stärker investieren, dort stärker produzieren, ne? Und dann eben versuchen, diesen Strom zu uns zu bringen über Leitungen.
Okay, ich will auf das Thema Leitungen jetzt gar nicht noch weiter eingehen, sondern tatsächlich das Stichwort aufgreifen. Wir sind an Grenzen gekommen und wenn ich jetzt nochmal an den Mitfahrer bei mir im Zug denke, der offensichtlich auch an eine Grenze gekommen ist, sprechen wir mal über die Gegenmaßnahmen. Was wird denn aktuell unternommen, um die hohen Energiepreise in den Griff zu bekommen, gerade für die einfachen Leute, die es sich ja dann offensichtlich nicht mehr leisten können auf Dauer?
Ja, also ich glaube, man muss zwei Ebenen unterscheiden. Die eine Ebene ist wirklich die Frage des Marktpreises und wie der sich auch gestaltet. Die andere Ebene ist die Ebene der Belastungen für Haushalte, für Unternehmen und wie man damit umgeht. Wenn man sich die Märkte anschaut, dann sehen wir, dass der Kern des Problems wirklich der Gasmarkt ist. Dort sind die Knappheiten, die dann überschwappen, zum Beispiel auf den Strommarkt. Und deswegen ist es wichtig, dass man im Gasmarkt erstmal Angebot hochbringt und Nachfrage runterbringt. Mhm. Das sind die zentralen Mechanismen. Und wenn man das schafft, dann sinken auch Preise. Na, und wie kann man das machen? Einmal, indem man versucht, auf der Angebotsseite alle Quellen zu nutzen. Das bedeutet eben, Pipeline-Gas aus verschiedenen Ländern hier zu uns zu bekommen, Flüssiggas hier nach Europa zu bekommen. Aber es bedeutet auch, dann auf der Nachfrageseite Verbräuche runterzubekommen. Also etwa wir im Bereich der Verstromung von Gas. Ne? Das ist eine Nutzung, die augenblicklich natürlich sehr schädlich ist, weil es eben genau hier zusätzlich Nachfrage auf den Gasmärkten generiert, die man nicht haben möchte. Was bedeutet, na, da geht es dann darum, neue Erzeugungskapazitäten in den Markt zu bringen, jetzt den Strommarkt, ne, um hier Gaskraftwerke aus dem Strommarkt wegzubekommen, die eben wichtige Nachfrage augenblicklich sind. Und es gilt auch natürlich, die Nachfrage bei Industrie und bei Haushalten im Gasmarkt zu senken. Das ist eigentlich der zentrale Baustein. Mit sinkenden Gaspreisen sinken auch die Strompreise, ne, denn das ist eben der Zusammenhang, dass Gas eben sehr teuer ist und deswegen auch der Strompreis augenblicklich hoch ist. Und man muss eigentlich an der Ursache ansetzen, und das ist der Gasmarkt augenblicklich, und da überlegen, wie kriegt man das so hin, Angebot, Nachfrage, dass Preise auch wieder runtergehen.
Okay. Gerade in Bezug auf den auf das Gas schlägt jetzt die Bundesregierung unter anderem vor, eine Gaspreisbremse, so wird es genannt, einzuführen. Wie erfolgreich sehen Sie die Aussichten für so eine Idee?
Ja, wir wissen jetzt ja nicht genau, was dahinter steht. Das ist ja offen. Wir wissen aber, dass offensichtlich die Begriffe nicht so ganz klar definiert sind. Also Gaspreisbremse würde man sich ja denken, dass der Gaspreis sinkt.
Ja.
Aber meine Leseart ist, dass das gar nicht die erste Intention der Bundesregierung ist, sondern die Bundesregierung hat, glaube ich, aus den Äußerungen heraus eine gewisse Sympathie für sowas wie ein Kontingentmodell, wo Haushalte ein bestimmtes Grundkontingent zu einem günstigeren Preis erwerben können. Das bedeutet aber nicht, dass man den Gaspreis senkt, ne, sondern ne, das Kontingent wird günstiger verkauft. Aber alles, was darüber geht, zahlt den normalen Preis. Also das ist eigentlich eher sowas wie eine Gaskostenbremse. Ne? Aber es soll eben nicht den Preis richtig angehen. Der Preis soll schon noch seine Lenkungsfunktion behalten, aber die Kosten sollen runtergehen. Na, und dann gibt es eben noch die dritte Möglichkeit, dass man wirklich versucht, ich sag mal, auch hier nicht in den Markt einzugreifen, sondern wirklich die Belastungen zu senken. Also über Pauschalzahlungen an die Haushalte, an die Unternehmen Belastungen zu senken. Also sozusagen eine Belastungsbremse. Ne? Und das sind, glaube ich, die drei Modelle, die man sich vorstellen kann. Gaspreisbremse, Gaskostenbremse, Belastungsbremse. Na, in der politischen Kommunikation wird das alles in einen Topf geworfen.
Ja.
Ja, aber wir wissen eigentlich nicht so ganz genau, auf welches Modell es eigentlich hinausläuft. Wie gesagt, aus meiner Sicht, die politische Präferenz der handelnden Akteure in den Ministerien ist eher bei dieser Gaskostenbremse. Und jetzt muss man sehen, was die Gaskommission vorschlägt und wie das dann auch politisch umgesetzt wird.
Okay. Aber wenn ich das nochmal versuche, in andere Worte zu packen, damit ich es auch selbst verstehe. Also Gaspreisbremse würde bedeuten, die Energieerzeuger dürfen ihr Gas nicht über einem bestimmten Niveau verkaufen. Das wird festgelegt von der Regierung. Das wäre die Gaspreisbremse. Ist korrekt?
Ja, oder sie machen, also wie das jetzt ein anderer Vorschlag, der ja heute auch in der Zeitung stand, man gibt einen bestimmten Abschlag, ne, im Endeffekt.
Okay. Und
subventioniert Gas nochmal, ne, um einen bestimmten Betrag. Also das ist ja im Endeffekt auch eine Maßnahme, aber sie setzt eben direkt am Gaspreis an.
Okay, und die Gaskostenbremse wäre auch eine Art Subventionierung, so wie ich es verstehe, aber nur bis zu einem bestimmten Limit. Also ich sage, okay, ich werfe jetzt einfach mal irgendeine Zahl in den Raum, ob sie stimmt oder nicht. Bis 50 Kilowattstunden gibt mir die Regierung, also kostet das eigentlich normal vom Erzeuger, aber die Regierung subventioniert das ein bisschen. Das heißt, bei mir kommt weniger an auch wenn der Preis gleich bleibt. Und wenn ich über diese 50 drüber bin, zahle ich dann wieder den normalen Preis, weil die Subvention wegfällt.
Genau, ist das auch so? Genau, so wäre das. Das ist eben eine Diskussion, wie gestaltet man das genau aus. Ja. Also zum Beispiel könnte man sagen, ich habe einen Verbrauch von 30.000 Kilowattstunden gehabt im letzten Jahr. Mhm. 80% davon bekomme ich zu einem bestimmten Preis.
Ja.
Als Beispiel 12 Cent oder 10 Cent, also mehr als ich es vielleicht in der Vergangenheit hatte, aber deutlich weniger als augenblicklich ein Neuvertrag kostet. Und was drüber hinausgeht, ne, das zahle ich mit dem aktuellen Preis meines Vertrages. Und der ist bei einem Neuvertrag augenblicklich 35 Cent, also viel teurer. Und die Altverträge, die noch da sind, die sind natürlich günstiger. Aber dass man sagt, man hat so ein gewisses Grundkontingent zu einem reduzierten Preis. Für den Rest gilt der hohe Marktpreis, der augenblicklich besteht. In der Summe habe ich dann kleinere Kosten, aber jede Kilowattstunde, die ich mehr verbrauche, dafür muss ich auch dann den vollen Preis zahlen.
Klar, also lockt zum Sparen an, sozusagen. Jetzt bin ich tatsächlich jemand, ich habe keine Gasheizung, ich habe Pelletheizung daheim, weil als die Ölheizung alt war, habe ich überlegt, okay, was hole ich mir Neues? Gas wäre tatsächlich das günstigste gewesen in der Anschaffung, aber weil es damals noch relativ viel Subvention gab für eine Pelletheizung und ich witzigerweise oder scherzhafterweise damals noch gesagt habe, nee, ich will Putin kein Geld in den Rachen werfen, ohne zu wissen, was da auf uns zukommen würde, habe ich mich eben für Pellets entschieden. So, jetzt sind die Pelletspreise tatsächlich auch enorm gestiegen durch den Krieg in der Ukraine und natürlich, weil alles andere auch gestiegen ist. Ich würde das jetzt nicht bekommen, wahrscheinlich. Das heißt, ich muss trotzdem einen höheren Preis für Pellets bezahlen, kriege aber keine Subvention. Ist das gerecht oder ist das vielleicht sogar ein Ansatz, um dass dann irgendjemand auf die Idee kommt, ich klage das ein, dass nicht nur die Gasverbraucher bezuschusst werden, sondern bitte auch alle anderen?
Ja, also das ist ein großes Problem aus meiner Sicht, weil in diesen Lösungen, wenn man auf die bestehenden Verbräuche geht, dann macht man, dann unterstützt man eigentlich den Status quo. Ne? Also all die Leute, die eben nicht vorausgeschaut haben und die eben auf ihren alten Konstellationen hängen geblieben sind, ne? Die werden jetzt, insbesondere wenn sie auch noch einen besonders hohen Verbrauch haben und wir das historisch ansehen, am stärksten unterstützt. Ne? Und deswegen ist zu befürchten, dass es da große Unwuchten einfach geben wird, ne, wo man dann im Detail auch nicht damit zufrieden sein wird. Das Problem ist, glaube ich, dass man da etwas abwägen muss. Also wie kann man das denn überhaupt administrieren? Wie kann man es gerechter machen? Wir hatten auch Vorschläge gehört, ne, die dann eher auf Pro-Kopf-Konsum zum Beispiel gehen. Ja. Ne? Aber das ist eben auch dann ganz schwierig, weil das für in vielen Ausgestaltungen eben auch nicht gerecht ist. Mhm. Und deswegen so ein ganz gerechtes System wird es nicht geben. Meine Vorstellung war, dass man stärker eigentlich auf Pauschalzahlungen auch geht und sagt, man unterstützt pauschal Leute in dem Kontext und hat dann zwei Komponenten. Die eine richtet sich an alle, eine Energiepreispauschale 2.0 sozusagen. Ja, und die kommt eben auch denen zugute, die eine Pelletheizung, eine Ölheizung und so weiter haben. Die kann dann auch ein bisschen kleiner sein, ne, weil diese Belastungen sind bei weitem nicht so hoch wie die Belastungen durch die hohen Gaspreise.
Froh über meine Pelletheizung.
Genau, das wollte ich sagen. aber dann gibt es noch eine Komponente obendrauf, die nur für die Gasheizungen sozusagen ist. Ne, und so kann man sich das vorstellen. Aber man wird wahrscheinlich alle Systeme, die da kommen, kritisch gegen den Strich bürsten, weil eben solche Ungerechtigkeiten auch eingearbeitet sein werden.
Okay, wir sind gespannt, was die Gaskommission uns da präsentieren wird. Eine andere Sache, die viele Menschen umtreibt, ist die Frage, bleibt es denn irgendwann komplett weg? Also bleibt denn irgendwann komplett der Gashahn leer? Bleibt irgendwann auch der Strom weg? Also müssen wir im Winter sogar mit Blackouts rechnen. Wie schätzen Sie da unser Energienetz ein? Sind wir so sicher, dass wir uns davor eigentlich nicht fürchten müssen? Oder sollte ich lieber gleich nochmal bei Amazon einen ja, so ein, wie heißt es?
Heizlüfter.
Naja, ein Heizlüfter, ja, der bringt mir nichts, sondern ein Stromaggregat. Soll ich mir jetzt auf Amazon noch ein Stromaggregat zulegen?
Sie das sollen Sie nicht machen. Nee, das wäre das Allerschlechteste. Also erstmal, der September war der erste Monat, wo wir gar kein Gas mehr aus Russland bekommen haben, in der Geschichte, seitdem wir Gas beziehen. Also es kommt kein Gas aus Russland und trotzdem haben wir es geschafft, unsere Versorgung stabil zu halten, auch die Speicher weiterzufüllen, weil wir eben diese anderen Optionen genutzt haben, die uns helfen, russisches Gas zu substituieren. Also das bedeutet eben Pipeline-Gas, LNG-Gas entsprechend genutzt haben. Und das bedeutet, ne, wir, glaube ich, sind in einer Situation, wo wir jetzt nicht vor großflächigen Ausfällen uns zu fürchten haben, also sowohl im Gasbereich als auch im Strombereich. Aber wenn wir genau hinschauen, es gibt ja auch verschiedene Studien, insbesondere Stresstest für die AKWs, wo man auch genau drauf geschaut hat, was passiert da eigentlich mit möglichen Ausfällen, Blackouts, Brownouts, lokalen Unterbrechungen. Also wenn man da hinschaut, dann ist es so, dass man schon in die Gefahr läuft, dass wir regional temporär auch solche Mangellagen haben werden, sowohl bei Gas als auch bei Strom. Aber das wird nicht großflächig sein, das wird nicht dauerhaft sein und es wird auch nicht die Haushalte betreffen, weil die eben als geschützte Kunden einen entsprechenden Vorrang haben. Und das ist auch ganz wichtig, weil wenn wir daran rütteln, dann schaffen wir eben genau das Gegenteil. Man kümmert sich um mögliche Alternativen, wie Sie es gerade diskutiert hatten. Und das hilft uns dann natürlich gar nicht, ne, ganz im Gegenteil, das destabilisiert eigentlich das Netz. Deswegen darf man das auch nicht in Frage stellen, ne, sondern muss sagen, nein, das wird nicht kommen, das macht auch, geht auch technisch gar nicht.
Ja.
Und man kann sich darauf verlassen, dass man hier nicht im Kalten sitzen wird. Ne. Aber trotzdem ist es wichtig, dass alle Sparanreize hier ausgespielt werden und jeder spart, weil sonst trifft das die Unternehmen, denn jede Kilowattstunde, die der Haushalt mehr verbraucht, fehlt dann bei den Unternehmen. Wir haben eben nur ein begrenztes Angebot und da wird es eben dann richtig kostenspielig sozusagen, ne? Und deswegen muss das immer im Vordergrund stehen.
Okay, war es denn dann trotzdem wichtig und richtig, die zwei AKWs länger am Netz zu lassen? Oder war das reiner Populismus, um die Leute in Sicherheit zu wiegen?
Nein, also natürlich auf der Angebotsseite hilft jede Maßnahme.
Okay.
Helfen auch die zwei AKWs, auch die drei AKWs oder noch die zwei, die noch rückholbar sind aus dem Vorjahr. All das hilft. Aber ich glaube, das ist eben jetzt eine politische Einordnung. Wir haben ja einen gesellschaftlichen Großkonflikt, den Ausstieg aus der Kernenergie, den man gedacht hatte, damit befrieden zu können und den wieder aufzugeben, das ist potenziell eben sehr riskant und muss dann eben abgewogen werden, auch politisch. Ja. Aber klar ist, das hilft natürlich sowohl auf der Preisseite als auch auf der physikalischen Seite. Wir haben dadurch mehr Strom, wir haben mehr Gas, weil eben auch Gaskraftwerke verdrängt werden. Wir werden aber das Problem dadurch nicht aus der Welt schaffen können. Also das bedeutet zum Beispiel die Fortführung der Kernkraftwerke, da muss man ganz realistisch sein, das wird auf den Preis für Strom keine großen Auswirkungen haben. Mhm. Ne? Und es wird auch die Knappheitssituation im Gasmarkt nur marginal reduzieren. Aber wenn man sagt, wir machen was in unserer Macht steht, dann ist das sicher die Maßnahme, auf die von außen am stärksten gedrungen werden wird.
Okay. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann führt ja auch der höhere Gaspreis dazu, dass die Leute umdenken, dass die sich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die alte Heizung ersetzt werden muss, dann vielleicht doch was anderes in den Keller setzen. Sei das jetzt die Pelletheizung oder die Photovoltaikanlage auf dem Dach oder Geothermie oder was auch immer da möglich ist. Glauben Sie, dass die aktuelle Situation uns auch langfristig hilft, auf grüne Energie umzusteigen, wir von diesen 80% fossile Energieträger langsam wegkommen ab jetzt?
Ja, denn einige dieser Probleme, die sind jetzt eben aufgedeckt worden. Ja. Und was ich gesagt habe, es geht ja auch oft darum, die wirklichen Kosten auch zu verstehen, die verborgen sind in den Energiesystemen. Und das sehen wir augenblicklich. Und deswegen denke ich schon, dass wenn man das entsprechend auch begleitet, man hier auch viele Dinge anstoßen wird, die uns langfristig helfen. Es geht ja darum, dass man widerstandsfähiger wird, resilienter wird. Das bedeutet, der Energieverbrauch als solches muss nach unten. Dann wird es natürlich auch viel einfacher, den zu decken. Und es wird darum gehen, wie kann man das Ganze grüner, lokaler machen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und dafür hilft das erstmal. Deswegen ist ja auch aus der ökonomischen Sicht so wichtig, dass die jetzigen Knappheiten auch kommuniziert werden durch hohe Preise. Ne? Mhm. Also wenn Sie vor einer Situation stehen, sich eine Investition zu überlegen, ne, um zum Beispiel Energieverbräuche zu senken oder sich unabhängiger machen, zu machen von den fossilen Energieträgern, dann ist natürlich so ein hoher Preis ein sehr, sehr großer Anreiz, auch eine Investition zu tätigen.
Ja.
Und deswegen muss man da immer gut aufpassen, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwo diese Kostenbelastung runterbringen, dass man es eben nicht zu stark macht, denn die Anreize, die sollen eben erhalten bleiben. Und wer sich heute überlegt, in eine Alternative zu gehen, ja, der macht das natürlich mit der Idee, dass in der Zukunft die fossilen Energieträger teuer bleiben oder teuer werden. Ja? Und wenn wir dieses Signal wegnehmen und die Erwartung wegnehmen, na, dann werden eben auch weniger Investitionen getätigt werden. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, den darf man eben da nicht außen vor lassen. Und deswegen bin ich immer hellhörig, wenn jemand Gaspreisbremse sagt, ne? Weil wenn die Gaspreise eben langfristig niedrig gehalten werden durch staatliche Eingriffe, dann lohnen sich natürlich solche Investitionen weniger als sonst und dann bleiben wir eben langfristig auch in diesen Systemen und verharren dort.
Okay. Allerletzte Frage. Wenn wir uns beispielsweise Alternativen überlegen, wie zum Beispiel grüner Wasserstoff aus Afrika, Nordafrika, wo es ja viele mittlerweile auch viele Solaranlagen neuester Technologie gibt, dass dort grüner Wasserstoff produziert wird, der dann über Pipelines nach Deutschland kommt und hier in Kraftwerken in Energie, also Wärme und Strom umgesetzt wird. Wie lange würde das dauern, bis wir das hier in Deutschland sehen?
Ja, also das wird noch einige Zeit dauern, weil das sowohl von, also in der gesamten Wertschöpfungskette was ist, was wir erst noch entwickeln müssen. Das bedeutet, auf der Angebotsseite, dass wir dorthin kommen, dass genug Erneuerbare in diesen Ländern, die sonnenreich sind, die windreich sind, investiert sind, die dann auch entsprechend Elektrolyseure dort haben, damit den Wasserstoff herstellen, dann die Transportrouten auch geklärt sind und wir auf unserer Seite das Ganze auch abnehmen können und zu den Verbrauchern bringen können. Das wird noch einige Zeit dauern, aber ich glaube, das ist ein ganz zentraler Schritt, den wir jetzt ganz stark nach vorne bringen müssen und der uns dann helfen wird, in den nächsten Jahren, gegen Ende des Jahrzehnts, vielleicht im nächsten Jahrzehnt, dann wirklich den nächsten Schritt auch zu machen. Und dazu, glaube ich, müssen wir einige Lehren aus der Gassituation ziehen, wenn wir uns überlegen, wie entwickeln wir eigentlich diese Märkte, die gibt es ja eben noch nicht, wie entwickeln wir die? Und da wird es dann eben darum gehen, dass wir die sehr viel stärker als bisher diversifizieren. Da wird es darum gehen, dass wir auch stärker auf Risiken schauen, politischer Art. Das bedeutet eben, dass man nicht nur dorthin schaut, wo es am günstigsten ist, sondern auch dorthin schaut, wo eben der politische Rahmen stabil ist. Ne? Das bedeutet auch, dass man einen guten Mix hinbekommt, der vielleicht nicht der allergünstigste ist, ja. Ne? Aber eben der, der resilienteste Mix ist, den man haben kann. Man wird stärker nach Europa schauen, ja? Weil wir eben hier etliche Möglichkeiten haben, Erneuerbare auszubauen, hier Wasserstoff und Syntheseprodukte herzustellen und zu uns zu bringen. Man wird auch stärker auf Syntheseprodukte schauen, denn Sie haben ja gesagt, wie lange braucht das? Naja, es gibt eben dann Möglichkeiten, die schneller gehen und Dinge, die langsamer gehen. Also die ersten Lieferungen, die wir haben werden in dem Kontext, das wird grüner Ammoniak sein. Ne? Denn da gibt es eben bestehende Lieferketten tatsächlich, da gibt es die Schiffe, ne? Da gibt es die Infrastruktur. Das heißt, das wird schneller kommen. Andere Dinge, die werden eben später kommen, also man wird mehr auf diese Syntheseprodukte schauen, ja, und wird dann, muss dann eben so ein bisschen drüber nachdenken, wie möchte man auch so einen Markt gestalten, der ja dann viele Charakteristika hat des Gasmarktes, wie wir ihn heute kennen, ja auch viele Funktionen übernehmen wird des Gasmarktes und ersetzen wird, aber der eben nicht so anfällig dann ist gegen die Verwerfungen, die wir heute sehen.
Professor Löschel, herzlichen Dank. Wir sind sehr gespannt, wie die Zukunft unseres Energienetzes, unseres kompletten Energiemarktes in Deutschland und Europa aussehen wird. Wir hoffen, dass wir gut durch diesen und den nächsten Winter kommen. Sind Sie zuversichtlich?
Ja, ich bin zuversichtlich, was die physische Seite angeht sozusagen, aber nicht, was die ökonomische Seite angeht. Ja. Da wird sich erst noch beweisen müssen.
Wir sind gespannt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie hier waren. Und vielen Dank.
Dankeschön.
Professor Dr. Andreas Löschel zum Thema Energiesicherheit und die Frage, ob wir im Winter Strom und heizen können oder ob wir uns da auf Ausfälle vorbereiten müssen. Und wenn ihr Fragen habt zu unseren Experten, wenn ihr Fragen habt zu unserem Podcast, wenn ihr Ideen habt, wen wir denn mal einladen sollen, wenn ihr ein Thema habt, das euch unter den Nägeln brennt, das wir unbedingt mal besetzen sollten, schreibt uns podcast@unionsstiftung.de. Dort erreicht ihr uns jederzeit. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und wir freuen uns auch, wenn ihr uns Feedback hinterlasst. Auf Spotify oder auf Apple könnt ihr uns bewerten. Gebt uns Sterne, gebt uns eine kleine Rezension, ob wir das, was wir hier machen, gut machen oder wenn es euch nicht gefällt, ob wir was wir besser machen könnten. Also schreibt uns, gebt uns Feedback. Wir freuen uns und hören uns am Sonntag wieder. Bis dahin.
Ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.